Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung 2025. Schön, dass Sie dabei sind, wenn das neue Theaterjahr gleich beweist, wie sehr sich die Bühnen mit den tatsächlichen Problemen unserer Gegenwart ganz konkret beschäftigen. Die Autorin Leo Lorena Wies hat ein Stück über die gefährliche Ungleichbehandlung von Frauen und weiblich gelesenen Personen in unserem Gesundheitssystem geschrieben. Apropos Schmerz wird in Mannheim uraufgeführt und wir sprechen mit Leo Lorena Wies darüber. Die Bürgerbühne Oranienburg wiederum probt ein Stück, das unser Konsumverhalten kritisch unter die Lupe nimmt. Mehr dazu gleich. Seit langem ist bekannt, dass die Medizin viel zu oft auf einem Auge blind ist, wenn es um Symptome und Krankheitsbilder und deren Behandlung bei Frauen und weiblich gelesenen Personen geht. Hat viel zu tun mit mangelnder Forschung. Es gibt da auch die entsprechenden Fachausdrücke Gender Data Gap und Gender Health Gap. Ein gewaltiges Problem, das seinen Weg jetzt auch auf die Theaterbühne findet. Zu verdanken haben wir dies der Autorin Leo Lorena Wies. Sie hat den Autorinnenpreis des Heidelberger Stückemarkts gewonnen. Ihr Stück Muttertier wurde an der Wiener Burg aufgeführt. Und jetzt legt sie als Hausautorin am Nationaltheater Mannheim ein Auftragswerk vor. Apropos Schmerz, denken Sie an etwas Schönes, wird nächste Woche uraufgeführt. Wir können jetzt schon darüber sprechen. Herzlich willkommen bei Rang 1, Leo Lorena Wies.
Vielen Dank.
Ich habe Ihr Stück schon vorab lesen dürfen. Es hat mich auch sehr beeindruckt. Es geht um eine Art Odyssee im deutschen Gesundheitssystem von einer weiblich gelesenen Person, die einen Literaturklassikernamen trägt, Anna Blume nämlich. Was war für Sie der Ausgangspunkt, dieses Thema auf die Bühne bringen zu wollen?
Der Ausgangspunkt war für mich eine fehlende Repräsentation dieses Themas im Theater und damit eine Auseinandersetzung von Sprache und Schmerz. Das heißt, wie lässt sich Schmerz überhaupt versprachlichen? Eine Erfahrung, die sich hier eigentlich so sehr irgendwie den Worten entzieht. Und wie kann das in eine Textform gebracht werden, die letztendlich dann ja auf die Bühne kommt?
Bevor wir über den Text sprechen, der sehr, sehr, sehr besonders ist, können wir vielleicht noch mal ein bisschen auf das Thema kommen. Es geht da ganz viel auch um medizinisches Gaslighting. Das verbirgt sich ja auch schon im Untertitel des Stückes. Denken Sie an etwas Schönes. Also warum glauben Sie, werden bei weiblich gelesenen Personen Symptome oft abgetan? Das kann ja nicht nur mit mangelnden Forschungsgrundlagen zu tun haben, oder? Also Gaslighting meint in dem Fall, dass den Patientinnen unterstellt wird, sie hätten vielleicht einfach zu viel Stress oder sonstige Probleme, aber dass das womöglich gar keine medizinische Ursache hat, das Problem, mit dem sie zu der Ärztin oder zu dem Arzt kommen.
Ja, das ist auf ein, würde ich sagen, jahrhundertelanges Problem im Gesundheitssystem beziehungsweise in der Medizingeschichte zurückzuführen, dass ein sehr patriarchal und auch kolonial geprägtes System ist, in dem es einen bestimmten Normkörper gibt beziehungsweise sich ein bestimmter Körper als Norm- oder Standardkörper entwickelt hat, nämlich ein weißer, ein cis-männlicher, ein nicht behinderter Körper, für den die Forschung ausgelegt ist und für den Impfstoffe und Medikamente entwickelt werden. Und ja, einhergehend mit dieser Festlegung eines Normkörpers werden andere Körper als krank oder anders markiert und dabei gleichzeitig auf eine Weise auch unsichtbar gemacht. Dieser Normkörper geht dann immer auch damit einher, dass bestimmte Körper nicht gesehen werden und nicht repräsentiert sind.
Wie haben Sie denn recherchiert? Haben Sie auch vielleicht mit anderen betroffenen Menschen gesprochen, die im medizinischen Bereich vielleicht auch tätig sind? Wie sind Sie da rangegangen an dieses Thema?
Also einerseits tatsächlich aus eigener Erfahrung von chronischer Krankheit heraus entstand das Schreiben. Und gleichzeitig konnte ich im Rahmen der Hausautorinnenschaft am NTM eine Gesprächsreihe gemeinsam mit der Dramaturgin Mascha Luttmann ins Leben rufen, zu der wir verschiedene Personen in Mannheim, aber auch quasi deutschlandweit eingeladen haben, die im medizinischen Sektor arbeiten oder selbst von chronischer Krankheit betroffen sind, die sich mit der Verschränkung von Queerness und Krankheit auch auseinandersetzen. Das war so eine Art öffentlicher Rechercheprozess, der so mein Schreiben begleitet hat und gleichzeitig dazu eingeladen hat, ja, da auch teilzunehmen, während der Stückentstehung eigentlich schon.
Sie haben schon darauf hingedeutet, das Stück ist sehr faszinierend und kunstvoll verfasst. Der Name Anna Blume verweist ja auf das berühmte Dada-Gedicht von Kurt Schwitters. Und ich hatte den Eindruck, dass dessen Collagetechniken auch in Ihrem Text wiederzufinden sind, so ein Stück weit. Das ist auch so eine Art theatraler Bewusstseinsstrom, der uns nicht nur in Behandlungsräume, sondern auch in Wartezimmer führt und zu den daraus liegenden Zeitschriften, Klatschgeschichten, Kreuzworträtseln. Das hat mir sehr gut gefallen, dass Sie diese Trivialitäten da so mit einbauen. War Ihnen das wichtig, da auch so ein bisschen einen Witz zu erzeugen in diesem doch sehr ernsten Thema?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Humor ist für mich immer eine Form von Umgangs- oder wenn nicht sogar Bewältigungsstrategie. Und in diesem Fall sind das eben, also funktioniert der hoffentlich über diese Magazin-Cover-Einspielungen, die immer wieder das Erzählen unterbrechen und so eine Art Hintergrundfolie darstellen, vor dem Anna Blumes Geschichte stattfindet. Ja, so eine Art popkultureller Hintergrundfolie fast schon, die nicht zuletzt auch auf so eine Art neoliberalen Selbstoptimierungsimperativ aufmerksam macht, wo die Gesundheit immer mehr ja individualisiert wird, zu einem Thema wird, für das man selbst verantwortlich ist, für das man nur das neueste Proteinpulver und die neuesten Ernährungstipps braucht. Genau, das heißt, das ist so ein bisschen so diese Verschränkung von Kapitalismus und Krankheit, die damit auch hoffentlich aufgemacht wird.
Wenn Sie so einen Bühnentext schreiben, stellen Sie sich dabei eine ideale Inszenierung vor oder denken Sie immer schon mit, dass da später ein künstlerisches Team seine ganz eigenen Vorstellungen umsetzen wird? Haben Sie die Bühne wirklich so im Hinterkopf beim Schreiben?
Ich habe auf jeden Fall im Hinterkopf, dass mit dem Text weiter etwas passiert. Und finde es da spannend, mit Lücken zu arbeiten. Das heißt, dass der Text Raum lässt, wo eben verschiedene Interpretationen später ansetzen können. Ja, das ist das Besondere für mich beim Schreiben fürs Theater. Und das, was mich irgendwie auch so am meisten dazu bewegt, fürs Theater zu schreiben, tatsächlich dieser gemeinschaftliche Prozess dann auch irgendwie, dass mit dem Text noch was passiert und dass der immer auf eine Art unvollständig bleibt und sich damit auf eine Art auch, ja, vulnerabel macht, dadurch, dass er weiter verwendet wird und mit dem weiter gearbeitet wird.
Der Text ist auch interessant und sehr kreativ gesetzt. Das ist schon was sehr Besonderes, ihn zu lesen. Das beobachte ich oft bei Dramentexten, die ja eigentlich selten ein größeres LeserInnenpublikum finden. Ist das so ein bisschen die künstlerische Autorinnenfreiheit, die sozusagen die eigene Textinszenierung vor der Bühneninszenierung umsetzt? Ist das so ein bisschen so ein eigener kreativer Bereich nochmal zusätzlich?
Ja, also auf jeden Fall ist es eine Art Freiheit, aber es ist auch ein Angebot. Also in dem Text sind ja jetzt zum Beispiel auch sehr viele Emojis drin. Es wird mit verschiedenen Schriftarten gespielt, was für mich alles ein Angebot ist an Regie, aber auch SpielerInnen, Musik, Bühne, quasi, ja, wie so verschiedene Schriftarten dann tatsächlich weiter verwendet werden können.
Und waren Sie schon bei Proben dabei? Werden Sie damit hinzugezogen, vielleicht auch beratend für die Inszenierung?
Ja, tatsächlich war ich beim Probenauftakt dabei, habe dort auch nochmal kleine Teile umgeschrieben. Nach einem lauten Lesen werde ich auf Stellen aufmerksam, die vielleicht im Sprechen noch nicht so gut funktionieren, was eine sehr schöne Erfahrung ist, dass dann in so einem gemeinsamen Annäherungsprozess mitzubekommen und auch das Team kennenzulernen.
Der Text ist ja keine rein diskursive Auseinandersetzung mit dem Thema. Da wird eine konkrete Leidensgeschichte erzählt, was natürlich auch die Identifikationsmöglichkeiten steigert. Haben Sie denn die Hoffnung, dass sich an den Problemen, die Sie im Stück beschreiben, in naher Zukunft etwas ändern lässt? Wird da heute nicht schon anders drüber gesprochen, wenigstens ein bisschen auch in der Medizin? Und vielleicht kann auch das Theater helfen?
Ja, es wird auf jeden Fall schon anders gesprochen. Ich würde sagen, in den letzten Jahren ist ja so sehr viel dieser Begriff der Gendermedizin aufgekommen, der aber immer noch sehr beschränkt ist darauf, dass jetzt auch Frauen und weiblich gelesene Körper sichtbar werden. Es ging ja ganz viel zum Beispiel darum, dass sich Herzinfarkte bei Frauen einfach anders ankündigen und zeigen und das ganz lange unentdeckt war und gleichzeitig fehlen sehr viele Körper, die die weiter durch dieses Raster fallen. Gerade was zum Beispiel auch Queerness angeht, ist da auf jeden Fall noch einiges zu tun. Das beginnt bei so einem Praxisbesuch, bei vermeintlich simplen Dingen wie der Anrede auf dem Fragebogen oder ja, der Begriff der Frauenarztpraxis zum Beispiel, der ja bestimmte Personen, die gynäkologische Untersuchung brauchen, ausschließt.
Da gibt es also noch einiges zu tun. Vielen Dank erstmal für das Gespräch.
Gerne.
Die Premiere von Apropos Schmerz, denken Sie an etwas Schönes, findet nächsten Freitag am Nationaltheater Mannheim statt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In den Spardebatten der letzten Zeit haben wir oft hören müssen, Theater und Opernhäuser seien eigentlich doch nur etwas für eine akademische Elite. Nicht zuletzt die zahlreichen Bürgerbühnen Land auf Land ab bestätigen immer wieder das genaue Gegenteil. Theater mit Menschen, die ihren Alltag gemeinsam in Aufführungen verwandeln, ihre Probleme, ihre Überzeugungen, ihre Wirklichkeiten mit dem Publikum teilen. Ein Beispiel ist die Bürgerbühne Oranienburg. Sie arbeitet gerade an einer Produktion, in der es um Freud und Leid unseres Konsumverhaltens geht. Im April gibt's erst die Premiere. Vorher aber gab es schon einen ersten Einblick im Traumschiff-Theater mit Ü, der Theatergenossenschaft in Oranienburg. Und meine Kollegin Clara Hoheisel war für Rang 1 dabei.
Guten Abend und sehr herzlich willkommen zur offenen Bühne vom Traumschiff-Theater im Kultursaal des Oranienwerkes.
Der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Selbst der Weihnachtsmarkt konnte viele nicht davon abhalten, zur offenen Bühne des Traumschiff-Theaters zu kommen. Verschiedene Musik-, Tanz- und Schauspielgruppen präsentieren einen Zwischenstand ihrer Arbeit. Den Anfang machen die LineDancerInnen, gefolgt von den Hip-Hop-Mädels. Applaus. Dann treten 10 SpielerInnen nach vorn, direkt an die Bühnenkante. Sie wirken ruhig, konzentriert, fast souverän. Dabei hat keiner von ihnen professionelle Bühnenerfahrung. Sie gehören zur Bürgerbühne Oranienburg. Wer ihre Generalprobe wenige Stunden zuvor erlebt hat, weiß, dass diese Gelassenheit hart erkämpft ist.
Bin höllenaufgeregt.
Regina, wie alle hier per Du, spricht für viele aus der Gruppe.
Es ist zwar nur ein Stück, aber man will es halt gut machen, ne? Und man will halt auch in der Gruppe irgendwie gut sein und niemanden irgendwas versauen.
Die Idee einer Bürgerbühne brachte Regisseurin Ulrike Müller vor 3 Jahren in die Theatergenossenschaft Traumschiff Oranienburg. Heute ist daraus eine inklusive, vielfältige Gruppe entstanden. Möglich ist das dank der finanziellen Unterstützung von Aktion Mensch. Die SpielerInnen sind zwischen 19 und 70 Jahre alt, Menschen, die sich sonst nie begegnet wären und die jetzt in den wöchentlichen Proben sehr persönliche, biografische Texte teilen.
Ich kaufe gern ein, weil ich mich auch gern mit neuen Produkten auseinandersetze. Dann nörde ich mich da so rein, dass ich denke, die für mich beste Wahl mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis treffen zu können.
Bei der Bürgerbühne geht es nicht darum, das perfekte Stück aufzuführen. Der Probenprozess mit Schreibaufgaben ist mindestens genauso wichtig, sagt die Regisseurin Ulrike Müller. Einige dieser biografischen Texte, sogenannte Inserts, werden ins Stück integriert, oft an unerwarteten Stellen. Sie prägen das Thema.
Das Besondere ist, dass es sich ein bisschen anfühlt wie in einer Stückentwicklungswerkstatt, wo man mit seinem Team sitzt und quasi ein Stück zusammen entwickelt und dann fortschreibt und die Ideen und Inputs sozusagen der Spieler mit aufgreift und aber nochmal ein Stück weit sozusagen professionalisiert.
In diesem Jahr geht es um Konsum. Schauplatz des aktuellen Stücks ist das Einkaufszentrum Oranienpark.
Wie Sie wissen, ist der Oranienpark in seiner Vielseitigkeit an Angeboten einzigartig hier in Oberhavel.
Aha. Für jede Figur bedeutet Konsum etwas anderes. Mal ist es der Druck, immer mehr zu brauchen, mal die Frage, wie viel eigentlich genug ist. Mitspielerin Eva erklärt.
Ich komme schon aus den 50er Jahren und habe das noch ganz anders erlebt mit dem Konsum, als es zum Beispiel so heute gehandhabt wird. Das war direkt in der Nachkriegszeit, wo der Konsum eine ganz große Bedeutung hatte, keinen Hunger mehr zu haben und auch die schlimmen Kriegsereignisse zum Beispiel dadurch zu verdrängen, dass es einem wieder besser ging und dass man sich aufbauen konnte.
Eva spielt im Stück eine Verkäuferin für Traumreisen. Die Konzeption und Besetzung der Rollen erfordert viel Zeit und Fingerspitzengefühl, erklärt die Theaterpädagogin Lisa Blaschke, die sich selbst lieber Theateraktivistin nennt.
Es ist wirklich auch immer ein großes Puzzle zu schauen, dass da niemand in der Gruppe zu kurz kommt, aber dass auch jeder irgendwie ja, so vorkommt, wie es für ihn oder sie möglich ist.
Bürgerbühnen leben davon, wie unterschiedlich die Leute sind, die hier mitmachen. Diese Vielfalt prägt auch die Arbeit in der Gruppe.
Vielmann, Kaufland,
Schauinsland,
es sind nicht nur Menschen aus Oranienburg dabei, sondern auch aus dem gesamten Landkreis Oberhavel. Einige nehmen einen weiten Weg auf sich, um Teil des Projekts zu sein, so wie Amin, der extra aus Berlin anreist. Und wenn mal wieder gestreikt wird, dann läuft er zur Probe, rund 2 Stunden.
Ich mache hier wirklich Spaß und die sind wie meine Family. Sie sind sehr nett zu mir, sie helfen mir. Ich vergesse meine ganzen Probleme. Und wenn ich auch zu Hause bin, dann ich zähle die Tage und die Sekunde, dass ich wieder hier komme.
Laiendarsteller Marcel sieht in der Bürgerbühne eine kulturelle Bereicherung für die Region.
Erstmal bietet es auf jeden Fall Kultur an. Das ist ja schon mal was. Wenn man aus Berlin kommt, findet man das ja an jeder Ecke. Aber hier ist es schon ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, diese Reflexion, wir greifen ja einerseits eben unsere biografischen, aber eben auch generell unsere regionalen Themen hier so ein bisschen auf. Ich glaube, das ist auch ganz cool für die Leute, die hier wohnen, dass sie sich da so ein bisschen gespiegelt sehen, was sie vielleicht nicht so sehen, wenn sie in Berlin ins Theater gehen.
Und genau das sehen die ZuschauerInnen bei der offenen Bühne. Ihre Geschichten, erzählt von ihren Mitmenschen, ungeschönt, persönlich, direkt. Am Ende des Auftritts ist der Applaus laut, auch wenn der eine oder andere Einsatz verpatzt war oder ein Text noch etwas abgelesen klang. Aber das stört niemanden. Denn die Leute im Zuschauerraum haben an diesem Abend mehr als nur einen Vorgeschmack auf ein Theaterstück erlebt. Sie haben ein bisschen sich selbst gesehen.
Clara Hoheisel über das neue Projekt der Bürgerbühne Oranienburg.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute die Schauspielerin Stefanie Reinsberger für uns. Ihr großer Moment hat mit einem berühmten Kollegen zu tun.
Kommt mal bitte, ich habe mit euch zu sprechen.
Meine geniale Stelle war Herr Eidinger in Richard III. Ich hatte ihn noch nie auf der Bühne gesehen davor und war während ich beim Theatertreffen, habe ich mir vor meiner Premiere diese Vorstellung angesehen und war sehr gespannt, war auch voller Vorurteile, weil ich auch dachte, ich weiß gar nicht, möchte den glaube ich gar nicht gut finden, alle finden den toll. Und ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, dass sich jeder Zuschauer in diesem Saal angesprochen fühlt und das auf eine sehr, sehr charmante, wahnsinnig intelligente, auch emotionale Art und Weise.
So kleide ich meine nackte Niedertracht in alte, unzusammenhängende Fetzen, geklaut aus der Heiligen Schrift, und sehe aus wie ein Heiliger, obwohl ich am meisten den Teufel spiele.
Und das fand ich sehr, sehr schön. Also wenn man es schafft, dass sich wirklich jeder Zuschauer angesprochen fühlt, man auch das Gefühl hat, man kann mitreden und dabei sein, das auch mit so einem Text, mit so einer Rolle, die jetzt ja nicht unbedingt irgendwie so Publikumslieblingsrolle ist, das fand ich schon sehr, 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 sehr toll.
Die Schauspielerin Stefanie Reinsberger über Lars Eidinger als Richard III. An der Berliner Schaubühne in der Inszenierung von Thomas Ostermeier. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumold. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.